Wunderbar. Also, lass uns Theotira abschließen, okay? Ich bemühe mich, das festzumachen, wie der junge Mann das getan hat. Also, schaut mal, ein bisschen Arbeit mussten wir leisten, um diesen Hintergrund der Lehre der Prophetin und zu erarbeiten, des Lehrens überhaupt, wo die Schwierigkeit liegt und auch diesen Hintergrund. Und nochmal, schaut mal, hier, wir haben in der Offenbarung, und ich von Anfang an versuche ich euch das beizubringen, zu sagen, die Offenbarung muss gedeutet werden, es sind Bilder. Und diese Bilder müssen gedeutet werden. Und es werden Bilder vor Augen gemalt. Und so wird auch die Situation in Thyatira vor Augen gemalt. Und Jesus gebraucht Bilder, um uns geistliche Wahrheiten zu vermitteln. Und dazu geht er ins Alte Testament und holt eine Isabel raus. Und jeder kundige Bibelleser, der ein bisschen damit vertraut ist, was da passiert ist, dann da gehen Lichter auf. Ach so, darum geht's hier. Deswegen ist es gut, wenn wir das Alte Testament kennen, um solche Aussagen dann richtig einzuordnen. Was haben wir gesehen? Da gibt es einen König, der die Herrschaft hat, ein Knecht Gottes, der dient, aber der wird beherrscht von einer falschen Prophetin, einer Königstochter, einer, die Götzendienst dann dieser aber bekommt Gnade. Gott gibt ihm Buße und er darf Buße tun, er tut Buße, aber diese Prophetin nicht. Und der Ausgang ist gravierend, der Tod von ihr ist gravierend. Und all diese Dinge, die wir gerade, oder ich versuche grob da hineinzunehmen, lasst uns mal das jetzt in der Offenbarung nochmal gehen und hier das Evangelium sehen. Das würde ich mir freuen, wenn ihr das auch eben seht, hier in Thyatira das Evangelium zu sehen. Schaut mal, gehen wir also hinein, ab Vers 19. Ich lese durch und gebe hier und da euch wieder Hilfestellung. Ich kenne deine Werke und deine Liebe, das haben wir gehabt. Jetzt sind wir hier, ich kenne aber, ja. Aber ich habe, Vers 20, aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt, unverführt Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und dann, zack, haben wir die ganze Geschichte vom ersten Könige und zweiten Könige. Und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tut und sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Seht ihr das? Schau mal, die Botschaft ist, Gott gibt Zeit für Buße. Das steht bei ihm, wie lange? Und das ist, steht nicht bei uns zu sagen, dann 10 Tage, 10 Monate, ein Jahr. Wir wissen es nicht, das steht nicht bei uns. Gott gibt Zeit, aber bei Gott gibt es auch ein Ende. Das wird deutlich später in der ganzen Offenbarung. Es gibt Posaunen und es gibt Zornenschalen. Und in gewisser Weise sind die Posaunen und Zornenschalen vom Gericht das Gleiche. Aber bei den Posaunen ist nur ein Teil und bei den Zornenschalen ist komplett. Das heißt, die Posaunen, das ist immer Warnung, das ist Zeit zur Buße. Wenn Gott warnt, dann bläst er eine Posaune. Und mit dieser Posaune gibt ein Gericht, zum Beispiel Hungersnot, wie in Israel damals unter Ahab. Und da muss man sagen, Gericht und nicht sagen, oh, böse, böse, wer verschuldet das? Versteht ihr? So, und dann gibt es die nächste Posaune und Gott nochmal eine Warnung. Und diese Warnungen, das sind Gerichtshandeln Gottes an der Welt, an der Menschheit. Warum? Weil sie Götzendienst treiben. Und dann am Ende heißt es, und sie tat nicht Buße. Wir werden das sehen. Sie tat nicht Buße von ihren Götzendienst und von den goldenen und silbernen Götzen. Um was geht's da? Materialismus, Geld und all diese Dinge, sie taten nicht Buße davon, sondern sie lästerten Gott. So, das ist das Ergebnis von den Posaunen. So, jede Posaune, die geblasen wird, ist eine Warnung. Und das ist immer, das ist eine Zeit der Buße, das ist eigentlich Gnade. Davon redet die Bibel Gnade im Gericht. Wenn Gott, das heißt, wenn Katastrophen passieren, dann sagt man nicht, wo ist Gott? Dann sagt man, da ist Gott. Dann ist eigentlich der Aufruf, tut Buße, guckt mal, das ist eine Warnung, das ist ein Schlag vor den Bug, nennt man das so, gell? So, wacht auf, das ist erst der Anfang. Man sagt, oh, guck mal, was ist das für ein Gott? Und die Frage ist, schau mal, dass nicht komplett alles gar aus ist, dass es nicht sofort alles vernichtet wird. Die Menschheit muss aufwachen. Und das macht Gott, das sind alle Posaunen mit all den Gerichten, das sind eigentlich Warnungen und Bußgerichte, damit sie Zeit haben, Buße zu tun. Und genau das Gleiche hier auch. Gott gab ihr Zeit. Und dann heißt es, und jetzt wichtig, und sie will nicht von mir, nicht will Buße tun von ihrer Unzucht. Nicht? Schau mal, und sie will nicht. Das heißt, und sie konnte nicht. Versteht ihr? Sie will nicht. So viel zur Verantwortung. Gott gibt dir Zeit. Und so, das liegt an ihr. Sie will nicht. Schau mal, Isabel, keine Buße. Kein Einsehen. Ahab? Lest mich weiter. Also, und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tut, und sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Siehe, ich werfe sie aufs Bett, und die, welche Ehebruch mit ihr treiben, in große Bedrängnis, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Also, der Bußruf ging an Isabel, an die falsche Prophetin, und an alle die mit ihr Unzucht trieben. Jetzt spätestens hier, den könnt ihr mir folgen, hier geht es nicht um eine körperliche Intimität. Das ist nicht die ganze Gemeinde bei ihrem Schlafzimmer. Darum geht es hier nicht. Ob das ehrliche Ehebruch gab, mit Sicherheit. Unzucht gab, mit Hurerei, mit Sicherheit. Das ist aber nicht das Thema. Hier geht es um geistlichen Ehebruch. Sie haben mit ihr geistlichen Ehebruch betrieben. Sie haben sich von ihr verführen lassen, durch ihre Schminken, durch ihr verführerisch und... Bist du es? Was machst du? Wie geht's dir? Die haben sie verführen lassen von ihrer Lehre. Und weil sie sich auf ihre Lehre angelassen haben und so somit auch zu diesem Lebensstil, haben sie mit ihr Ehebruch betrieben, nämlich beziehungsweise Unzucht Gott gegenüber. Sie hat die davon abgebracht, Gott zu vertrauen, auf Gott zu hoffen, von ihm den Frieden zu erwarten, von ihm den Segen zu erwarten, von ihm das zu bekommen. Sie hat sie auf ein... dazu ihre Lehre auf die andere Dinge gelenkt und sie dazu gebracht, auf andere Dinge zu hoffen. Das ist die Unzucht, die sie hier getan hat. Und Gott sagt, du, Isabel, hör auf, du Buße. Und dann sagt er aber auch zu denen, die es mit dir, wer sind die? Wen hat sie verführt? Was steht hier in unserem Text? Die Knechte Gottes. Gibt's eine Hoffnung für die? Ja. Wie wenn Ahab eine Hoffnung hatte. Versteht ihr? Warum ist es wichtig, dass wir die Geschichten kennen? Guckt euch Ahab an, das war das Schlimmste, den es gab. Es gab keinen Schlimmeren wie er. Und vermag Gott ihn zu Buße zu führen. Ja, das ist die gute Nachricht. Das ist die gute Nachricht. Und deswegen ruft Jesus auch hier auf und ruft auch hier mit denen, die einem Ehebruch begangen haben. Er sagt, sie tut nicht Buße, also wirft er sie aufs Bett. Hat sie nicht da Ehebruch begangen? Was bedeutet aufs Bett? Krankenbett. Das heißt, er macht sie krank. Er macht sie schwach. Er hemmt ihre Handlungsfähigkeit ein. So, das ist das Bild. Er rottet sie noch nicht aus. Stirbt sie nicht. Sie ist zwar da, aber sie... Nicht mehr nicht ihrer Vitalität, nicht in der ganzen verführerischen Kraft und nicht mehr in ihrer Stärke. Sie ist krank. So, das ist ein Gericht. Und dann sagt er, er wird also an diese Verführerin etwas tun, er wird sie krank machen. Und zum anderen aber auch an die mit ihr Ehebruch getrieben haben, in große Bedrängnis. Interessant, gell? Große Bedrängnis. Was ist die große Bedrängnis? So am Ende der Trübsalzeit, wenn der Antichrist kommt, dann ist doch die große Bedrängnis, gell? Aber hier ist die Rede von Thyatira, von allen die mit der Isabel Unzucht treiben. Hier ist nicht die Rede von der Endzeit. So, allein aus diesem Grund passt es in die ganze Endzeittheorie nicht. Seit man sagt, Thyatira ist dann die Zeit vor der Entrückung. Dann ist Philadelphia Entrückung und Laodicea, weiß ich nicht, was das ist dann. Aber egal, das glaube ich nicht, dass das die Reihenfolge ist. Hier ist die Rede, dass Gott sie in große Bedrängnis, das heißt große Not, große Schwierigkeiten. Warum? Damit sie Buße tun, posaunen. Was die große Bedrängnis ist, werden wir in der Offenbarung ab Kapitel 4 und 5 noch nicht, weil da werden wir eingeführt in die Herrschaft Gottes. Dann ab Kapitel 8, wenn die Posaunen geblasen werden, werde ich die kennenlernen. Wenn Gott Bedrängnis gibt und große Bedrängnis gibt, damit die Menschheit Buße tut. Er gibt es. Er gibt es. Und wisst ihr was? Und das gibt dann zwei Arten von Menschen. Bei den einen löst Bedrängnis Buße aus und bei den anderen Widerstand, Hass, Herzenshärtigkeit. Das sind die zwei Reaktionen. Die eine treibt zu Gott und die anderen weg von ihm. Die einen sagen, ich brauche dich jetzt und die anderen sagen, ich hasse ihn. Die anderen sagen, danke, dass du mich dadurch zu dir gezogen hast. Die anderen würden sagen, warum hast du das zugelassen? So, diese zwei Arten von Reaktionen gibt es. Wer sind die und wer sind die? Das offenbart die Bibel. Spätestens, wenn wir im Sardes sind, das hat was mit dem Buch des Lebens zu tun und mit den anderen Büchern zu tun. Wer reagiert so, wer reagiert so? Und darum, liebe Geschwister, wenn ich Not in der Gemeinde höre, wenn ich Not sehe, wenn ich in die Seelsorge gehe, ist mein erstes Gebet auch innerlich, Herr, erweise sie als echt und lass sie zu dir kommen. Wenn Menschen in ihrer Not Jesus suchen, Gott suchen, dann habe ich tiefen Frieden. Dann ist selbst die Not noch nicht mal gelindert, aber ich weiß, sie sind echt, weil diese Not sie dahin treibt. Das war meine erste Lektion, das war mein Weg zu meiner Glaubensgewissheit. Das hat mir einmal eine Frau gesagt, in meiner Lebenskrise, entweder wird es dich zu Jesus treiben oder weg von ihm. Und ich habe gedacht, nee, nur nicht weg. Und dann habe ich gemerkt, irgendwas ist in meinem Herzen, dass es mehr ist als, ja, ich will zu ihm. Das war so mein erster, das war ein Weg, wie Jesus mich zu dieser tiefen Ruhe gebracht hat, in ihm. Also Bedrängnis als Werkzeug zur Buße. Schaut mal, dann heißt es, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Also, er sagt, Isabel soll Buße tun und er sagt, die mit ihr Ehebruch und Unzucht treiben, sollen Buße tun. Und sie kommen in große Bedrängnis, wenn sie nicht Buße tun von ihren bösen Werken. Von welchen Werken? Von den Werken der Prophetin. Schaut mal, das ist, wenn sie nicht Buße tun von Isabels Werken, können wir übersetzen. Hier geht es nicht darum, nur, dass sie von ihr, also die mit ihr Unzucht getrieben, sondern wenn sie nicht Buße tun über das, was Isabel mit ihnen oder durch sie oder was Isabel tut. Das heißt, sie müssen über Isabel Buße tun. Warum? Weil sie sie akzeptiert haben. Weil sie sie nicht gewehrt haben. Nicht nur toleriert, weil sie sie akzeptiert haben. Sie haben es angenommen. Sie haben nicht ihre Lehre angenommen und sie haben ihren Lebenswandel angenommen. Und Jesus sagt, tut Buße davon. Gebt sie auf. Gebt das auf. Er sagt, es tut mir leid, dass ich das getan habe. Das ist nicht die Buße, von der Jesus hier redet. Er redet nicht davon und sagt, Jesus, ich habe mir die Unzucht getrieben, es tut mir leid. Sondern Jesus sagt, wende dich ab von Isabel. Wende dich von dieser falschen Prophetin ab. Das ist der Bußruf. Du lässt sie gewähren. Das ist dein Problem, Gemeinde, meine Knechte. Das ist eine falsche Prophetin. Du lässt sie gewähren. Deine Buße ist, gewähre ihr nichts mehr. Lass sie nicht mehr gewähren. Lass sie nicht mehr über dich herrschen. Das ist die Buße. Wende dich ab. Dreh dich weg. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Schaut mal. Wir haben bei Ahab gesehen, Ahab hat Buße getan, gell? Die Folgen davon? Gnade. Aber wisst ihr, welche Auswirkungen hat Gott gesagt? Welche Auswirkungen wird das haben, was Ahab mit Isabel getan hat? Welche Auswirkungen hatte das für die nächste Generation, für seine Söhne und die Söhne? Sie gab es nicht mehr, gell? Schaut mal, was hier steht. Vers 23. Und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten. Und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der die Herzen und Nieren und Herzen erforscht. Schaut mal. Die Folge, Jesus sagt, keine Buße. Die Folge von dieser Beziehung, von dieser Beziehung der falschen Prophetin, Beziehung zu den Knechten, das, was daraus kommt, sagt er, und ich werde die Kinder töten. Schon krass, gell? Und ich, nochmal, hier meint Jesus nicht, ich werde sie umbringen. Was können die Kinder dafür, gell? Jeder trägt seine eigene Schuld. Was können die Kinder dafür? Das ist, nochmal, das ist, wir müssen das deuten. Jesus meint nicht, er wird buchstäblich jedes einzelne Kind aus dieser Beziehung. Da gab es, es ist nicht die Rede von einer intimen Beziehung, aus der Kinder entstanden ist, sondern hier ist die Rede von einer Gemeinde, von einer Generation, die sich auf die Lehre dieser Propheten eingelassen hat und daraus eine neue Generation entstanden ist. Glaubenskinder, geistliche Kinder. Und wisst ihr, was diese geistlichen Kinder sind? Tod. Da gibt es kein Glauben, kein lebendiges Kind. Das heißt, sie werden sterben. Und weil sie in Sünde gezeugt sind, weil sie in Sünde geboren, weil sie in Sünde leben und diesen Lebenswandel führen, sie werden sterben. Jesus wird sie töten. Sie erleben dieses Gericht. Wichtig ist, schaut mal, Toleranz und Akzeptanz von einer Lehre. Ich zeige euch gleich, von welcher Lehre hier die Rede ist. Das ist wichtig. Von einer Lehre, die uns dazu veranlasst, unsere Hoffnung auf etwas anderes zu setzen als auf unseren Herrn Jesus Christus, zeugt eine Generation, die geistlich tot ist. Das ist die Lektion, die so, so wichtig ist. Das heißt, wenn in unseren sogenannten Gemeinden wie Thyatira, wenn wir Lehre akzeptieren, die alternative Wege anbieten, zeugen wir in eine Generation, die nächste Generation wird keinen rettenden Glauben mehr haben. Sie werden sterben. Das ist die Lektion. Darum ist es so ernst. Darum ist es so ernst. Das heißt, diese Beziehung aus einer falschen Lehre macht die Gemeinde geistlich tot. Was kommt dann nach Thyatira? Sardes. Und was ist Sardes? Du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Das ist die Folge. Darum kommt Sardes dann. Das resultiert daraus. Was bedeutet das? Es gibt verschiedene Wege. Und das ist wichtig. Es gibt verschiedene Wege. Und man kann jetzt sagen, oh, die Welt, die böse Welt, gell? Kann auch sein. Hier geht es jetzt nicht darum, dass wir sagen, oh, ihr kennt diesen, ja, ist in die Welt gegangen, die Welt lieb gewonnen. Und was wir auch alles damit in Verbindung setzen. Ich will jetzt nicht klischeehaft reden und sagen, der geht jetzt in Kneipen und trinkt Alkohol und guckt und macht und was weiß ich. Darum, hier geht es um Folgendes, weil all diese Dinge, letztendlich, wisst ihr, was ist? Es ist eine andere Religion. Man sucht Befriedigung, man sucht Freude, man sucht Erfüllung, man sucht Leben woanders. Und man denkt, ich brauche das, sonst verhungere ich. Ich brauche das, sonst bin ich nicht glücklich. Ich brauche das, sonst bin ich nicht zufrieden. Ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Und dann kann der Mensch überall das suchen. Und wisst ihr was? Dem Teufel ist es egal, wie man ihn nennt. Die Tiefen Satans sind so tief, er hat so viel anzubieten. Dem spielt es keine Rolle, wie man es nennt. Man kann es sogar Religion nennen. Man kann es Materialismus nennen. Man kann es Sexismus nennen. Man kann das irgendwie nennen, spielt keine Rolle. Marxismus, Kommunismus, Sozialismus, spielt keine Rolle. Jedes System ist dazu da, um den Menschen das zu geben, was er gerne möchte. Damit er leben kann, damit er zufrieden ist, damit er überleben kann. Der Mensch baut sich Systeme, lässt sich Systeme geben, um zu leben und begreift nicht, der einzige Grund, warum er lebt, ist, weil Gott der wahre Retter Gottes aller Menschen, besonders der Gläubigen. Und das ist Unzucht. In dem Moment, wir können in dieser Welt leben. Wir können Häuser haben, wir können Geld haben, materielle Dinge haben. Wir können Filme gucken, wir können all das. Aber wenn das nicht Inhalt unseres Lebens ist, wenn das nicht unser Leben ausmacht, wenn ich nicht sage, das macht mich glücklich, alles andere nicht. Wenn ich sage, du bist mein Glück. Glückselig sind die, wer? Und dann sage ich, dass mein Herr mein Glück ist. Und ich sage dir, warum? Weil er mein Friede ist. Weil er meine Freude ist. Weil er mein Glück ist. Weil er meine Erfüllung ist. Weil er alles ist. Und jetzt ist die Frage, wirklich, stimmt das oder nicht? Ganz ehrlich, wenn ich mit meinen Menschen rede und eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Und du sagst, wissen willst, ist er wirklich Kind Gottes? Kennt er Jesus wirklich? Dann kannst du ihn fragen. Ich würde es gerne in einem Satz fragen. Ich bräuchte mehrere. Aber ich könnte Folgendes fragen. Ist Jesus deine Erfüllung? Hast du Freude an ihm? Ist er dein Glück? Ist Jesus herrlich für dich? Und wenn einer sagt, keine Ahnung, dann sage ich, dann hast du ihn noch nicht. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ich sagen kann, er ist mein Glück. Klar gibt es Tage, dann ist nicht so einfach. Ich weiß das. Das sind Anfechtungen, Betrübnis, ich weiß das. Aber grundsätzlich kannst du sagen, ich habe Freude an meinem Herrn. Dann ist dein Herz wohl bei ihm. Aber wenn du sagst, ja, danke Jesus, hauptsächlich komme nicht in die Hölle, aber mein Glück ist eigentlich was ganz anderes. Aber glücklich macht mich eigentlich gerade das. Und was ist, wenn das weg ist? Dann bin ich todunglücklich. Dann liege ich da und denke, ich habe den Weinberg nicht. Mann, fies. Ich habe es nicht bekommen. Gesteigert. Letzte Minute überboten. eBay. Todunglücklich. Die Welt stürzt zusammen. Ich habe die Arbeitsstelle nicht gekriegt. Ich habe die Gehaltserhöhung nicht gekriegt. Ich habe dieses Mann nicht gekriegt. Ich habe diese Frau nicht gekriegt. Ich habe dieses Auto nicht gekriegt. Ich habe dieses Haus nicht gekriegt. Meine Welt bricht zusammen. Genau, deine Welt bricht zusammen. Das ist nicht das. Von daher, versteht ihr, mir geht es da nicht darum, dass wir eben gesetzlich werden und sagen, oh, die böse Welt, wir dürfen das nicht machen. Darum geht es hier nicht. Hier geht es, Jesus sagt, wo dein Herz ist, da ist dein Gott. Und da, wo dein Schatz ist, das ist dein Gott. Worauf gibst du Acht? Was ist dir wichtig? Darum geht's. Und da, ich zeige euch das gleich hier. Und wenn wir eine Generation erziehen, sogar theologisch, der wir beibringen, dass wir einen Anspruch haben, mindestens eine Gehaltserhöhung, und dann ist es nicht recht, wenn wir es nicht kriegen, und dann müssen wir dafür kämpfen. Versteht ihr? Wenn wir so die Kinder erziehen, dass es darauf ankommt, was uns zusteht, worauf wir Recht haben und Anspruch haben, dann erziehen wir eine selbstsüchtige Generation, die geistlich tot ist. Wir müssen Menschen erziehen und eine Generation erziehen, denen wir beibringen, dass letztendlich alles, was wir haben, in ihm und durch ihn und zu ihm ist. Und dass unser größtes Glück in ihm ist. Weil, nochmal, nicht der irdische Frieden zählt und nicht die irdischen Grenzen, nicht der irdische Wohlstand. Wobei, wisst ihr was, selbst all das kann auch nur Gott geben. Die Menschen können Frieden machen, wie sie wollen. Wenn Gott sagt Krieg, dann ist Krieg. Und sie können sich bemühen, wie sie wollen. Ahab hat geistlich Ehebruch begangen, hat sich aber auf die Nahrung und eine Dürre buchstäblich in dem Land ausgewirkt. Versteht ihr? Er ist es, der den Regen lässt. Und ich weiß noch in einem Unterricht, damals war ich noch ein bisschen dumm, heute nicht viel schlauer, aber ein bisschen. Ich weiß noch, sitzt da, wissen wir, wie oft ich an diese Situation denke und denke, wieso hast du es nicht gesagt? Oft ist ja so, gell? Nachhinein. Der Lehrer sagt, oh, wir waren früher so naiv zu glauben, wir haben so naiven Glauben gehabt. Wir haben immer gesagt, Gott ist der, der Regen macht, gell? Und wir müssen einfach glauben. Aber wisst ihr was, dann malt er so einen Berg hin, dann so Tal, Wasser, und dann sagt er, da kommt Sonne und dann kommt Dampf und dann kommen Wolken, dann bewegen sich die Wolken auf die Bergen zu und dann, weil die Wolken schwerer sind, können sie nicht rüber, also beginnt es zu regnen. Und dann regnet es, dann sind sie leichter, können dann drüber, so entsteht Regen. Und wir sagen, Gott lässt regnen. Natürlich, Gott lässt regnen, sagt er, natürlich. Aber so macht er das. Oh, das heißt, der aufgeklärte Mensch. Aber wisst ihr was? Gott macht so. Da steigt der Dampf auf, da entsteht eine Wolke, sie kommt und sie regnet nicht. Die können Berge so hoch sein, wie sie wollen. Er kann sogar so machen, da kommt Hitze, da kommt kein Dampf. Kommt keine Wolke. Wenn Gott will, also wisst ihr was, es kann sein, da ist gar nichts und auf einmal eine Wolke, weil ein Prophet gebetet hat und auf einmal eine Wolke und es regnet. Warum? Weil Gott es macht. Von ihm abhängig. Und nicht, wir bringen aufgeklärte, ey, wir dürfen nicht so naiv sein, an irgend so Zeug glauben, wir müssen schon den Menschen die Welt erklären. Damit sie mündig werden, verständig werden. Na, von wegen. Wir müssen beibringen, wer Frieden, wer Regen, wer macht das alles? Auf wen setzen wir unsere Hoffnung? Nochmal, wenn wir, jetzt, ich, Ich nenne euch eine falsche Propheten, nicht mit Namen. Ich könnte es, brauche ich nicht. Spielt keine Rolle, ist mir so egal. Aber es wird das gepredigt, nämlich, das wird den Knechten Gottes gesagt. Ja, Jesus, ja, Evangelium, ja, Gott. Aber weißt du was? Du kannst es schaffen. Mach das. Da werden ganzen Weisheiten der Welt genommen, in einen Topf mit dem Evangelium geschmissen, so geschüttelt und daraus dann eine Verkündigung gemacht. Und die Leute hören und wisst ihr, was sie sagen? Willi, es funktioniert. Es klingt voll gut. Das hat mir geholfen. Hat mir gut getan. Die Frage, ob es funktioniert oder nicht, wann ist nie der Maßstab für Wahrheit oder nicht. Und das ist eine Verführung. Sie hat ihn verführt. Die Isabel hat gesagt, du bist doch der König, gell? So, mach das, ich sorge dafür, dass du es bekommst. Auf welchem Weg? Spielt keine Rolle. Du kriegst es. Überlass es mir. Und man macht die Augen zu. Und ob das rechtens ist oder nicht, ob das Gott verherrlicht oder nicht, ob das die Menschen verletzt oder nicht, spielt keine Rolle. Ist egal. Guck mal, ich hab's dir gegeben. Ja, danke schön. So funktioniert die Welt. Und so funktioniert auch eine falsche Lehre. Das heißt, sie vermischt und lockt und verführt uns dazu, dass wir an den Punkt kommen, dass wir meinen, dass die Dinge dieser Welt, wir wirklich davon abhängig sind. Ganz ehrlich, kannst du, ich gebe dir eine Hausaufgabe, schreib eine Sache auf, von denen du denkst, du brauchst sie unbedingt in dieser Welt. Und die nicht Jesus ist. Sei ehrlich. Schreib es auf und sag, wenn ich das nicht habe, dann breche ich zusammen. Dann werde ich nicht glücklich. Da reicht Jesus mir nicht. Eine Sache. Glückselig, der sich demütigt. Und ich bin mir sicher, jeder hat eine. Und wisst ihr wann? Spätestens, wenn sie dann weg ist, dann merkt man es. Vorher, Jesus, ich bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen. Und dann sagt Jesus, dann lass uns mal das ausprobieren. Und dann ist ruckzuck. Und dann merkt man, von wegen bereit. Von wegen bereit. Das ist eine gefährliche Lehre. Und ich denke darum hier. Unzucht bedeutet jetzt nicht in erster Linie fremdgehen oder zu einer Hure gehen oder so. Das ist nicht die Rede. Unzucht, von der die Rede ist, sich verführen zu lassen, seine Hoffnung auf etwas anderes zu setzen. In diesem Sinne. Auf was? Und jetzt folgendes. Auf deine eigene Werke. Jetzt kommt das Evangelium. Lest mit mir weiter. Also Jesus sagt, interessant, die Kinder töten, die nächste Generation, das heißt, wird aussterben. Und wisst ihr, warum er das macht? Und darum hat Thyatira jetzt eine wichtige Stelle. Damit alle Gemeinden werden, alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Schaut mal, warum macht Jesus so? Damit alle Gemeinden erkennen. Das heißt, das, was Jesus an Thyatira macht, ist als Gegenstandslektion für alle. Darum ist es der Höhepunkt von den 7-Cent-Schreiben. Das ist jetzt hier, da wird jetzt etwas deutlich gemacht. Ich mache mal ein Beispiel. Hat Jesus schon mehrmals gemacht, sowas hier. Ich mache mal ein Beispiel. Die Kirche Jesu Christi, so hat sie sich genannt, hat sich verführen lassen von der Wissenschaft, den Menschen zu gewinnen, indem sie gesagt hat, wir müssen den Glauben rational erklären. So, dann hat sie sich verkauft der Welt, indem sie gesagt hat, wenn wir in dieser Welt Anerkennung brauchen, dann müssen wir nach ihren Maßstäben handeln. Ob in der Umgang mit der Bibel, Umgang mit Menschen, Umgang mit Emanzipation. Wir müssen nicht nur tolerieren, wir müssen akzeptieren. Wir können nicht sagen, Homosexualität geht nicht, weil unsere Gesellschaft es fordert. Wir haben kein Mitspracherecht. Wir können nicht sagen, Frauen können bei uns nicht lehren. Da sind wir hinterweltlich. Wie geht das denn? Wir können es nicht sagen, wir verlieren die Welt. Also verkauft man sich. Man gibt diese Dinge preis. Nicht, weil man beim Studium der Schrift zu der Einsicht gekommen ist. Oh, hier steht ja, alle Frauen dürfen ja lehren, alle Männer. Hier steht ja, jeder darf so leben, seine Sexualität, wie er mag. Zu dieser Erkenntnis ist man niemals durch das Studium der Schrift gekommen. Man ist dazu gekommen durch die Gesellschaft. Und sagt man, ja, aber dann sind wir, also, Das kann man auch so verstehen. Das kann man gar nicht so verstehen, weil das ist gar nicht biblisch. Das hat Paulus geschrieben. Das ist fehlerhaft. Das ist gar nicht von Gott. Das schon. Man hat sich verkauft. Man hat die Augen zugemacht und gehofft. Wie Ahab. Wie Ahab. Ja, ganz genau. Man hat sich verkauft. So, mach dir keine Sorgen. Ich mache das schon. Das ist passiert. Warum? Damit alle Gemeinden erkennen, was die Folge ist. Eine nächste Generation, die geistlich tot ist. Die Gemeinde ist geistlich tot. Und warum? Damit alle Gemeinden das sehen. Was ist die Folge, wenn man sich der Welt verkauft? Das ist eine Gegenstandslektion. Damit sie sehen, eine tote geistliche Generation entsteht. Ist das gut gemeint? Ja. Man will ja gewinnen. Kompromiss. Man muss Kompromisse schließen. Geht ja nicht anders, können wir ja nicht zusammenarbeiten. Man setzt auf, wenn wir uns alle zusammentun, egal ob wir das Gleiche glauben nicht. Letztendlich haben wir doch den gemeinsamen Nenner, wir glauben doch alle an Jesus. Ja, aber schon, aber du glaubst an einen anderen Jesus, wie ich an Jesus glaube. Egal, wir glauben doch an Jesus, das reicht doch uns. Der gemeinsame Nenner ist gefunden, ein Name. Wie man den Namen füllt? Konträr. Also, zusammen. Warum? Zusammen sind wir stark. Richtig? Weil wenn wir zusammenkommen, haben wir Geld. Wenn wir Geld haben, können wir viele Plakate drucken. Können wir große Hallen, können wir Fernsehsender. Worauf setzt man seine Hoffnung? Auf diese Dinge. Wie man in der Welt Werbung macht, wie man in der Welt gewinnt. Darauf setzt man und dann sagt man, man verkauft sich. Und ich bin nicht der Einzige, der das meint. Für mich ist das geistliche Prostitution. Worauf setzt man nicht? Auf den allen Einzigen, der fähig vom Markt diese Welt zu lenken, Herzen zu bekehren, Herzen zu zerbrechen, neu zu machen, Leben zu schenken, Buße zu geben. Auf den müssen wir uns verlassen und nicht auf all die Mittel. Und ich weiß, wie fleischlich wir menschlich sind, wenn wir in die Situation kommen, wie wir dann aber... So, da kommt jemand und sagt, ich gebe dir Geld, Willi. Und dann kommt jemand und sagt, frag Jesus und er wird es dir geben. Und wohin gehst du? Auf wen hoffst du? Auf wen willst du dich verlassen? Gell, das ist doch einfacher. Ja, hat Jesus bestimmt ihm gesagt. Reden uns alles ein, nur damit wir das bekommen. Ich habe eine Lektion gelernt und ich werde sie weiterhin lernen und werde immer wieder aufs Neue geprüft werden und werde auch oft versagen, ich verspreche es euch. Der Grund, warum Jesus mir nicht auf einmal so viel Geld gibt, damit ich permanent in seiner Abhängigkeit bleibe. Könnt ihr es machen? Natürlich. Aber dann würde ich nicht bitten und sagen, oh Herr, ich brauche wieder. Und er sagt, vertraust du mir? Und dann muss ich sagen, ich vertraue dir. Ah, okay. Wenn das nämlich nicht da wäre, dann bräuchte ich nicht vertrauen. Versteht ihr? Da würde ich nämlich jemand anders vertrauen. Nämlich wem? Dem Geld. Der Bank. Meinem Safe oder sonst irgendwas. Nicht ihm. Allein nur aus diesem Grund gibt er uns nicht alles sofort. Aber er ist die beste Bank der Welt. Die macht nie Pleite. Verlangt nie Zinsen. Hey, und wisst ihr was? Brauchst nicht mal eine Karte. Von wegen so kartenloses Zahlen. Und, ja, bei Jesus. Gucken wir weiter. Gehen wir weiter. Jetzt kommt's. Schaut mal. Dann sagt er, der die Nieren und Herzen erforscht, und ich werde euch einen jeden nach euren Werken geben. Jetzt, wenn ich Buße tut, richtig, zeugt eine ungläubige Generation. Was empfängt die ungläubige Generation von Jesus? Nach was? Nach ihren Werken. Oh nein, doch Werkegerechtigkeit. Wem gilt das? Wer wird nach den Werken beurteilt? Versteht ihr, warum wir das hier begreifen und dann spätestens in Offenbarung 20 die Lösung kriegen? Wer wird nach den Werken, welche Bücher werden aufgetan und nach welchem Maßstab wird gerecht? Das sind die, die keine Buße getan haben. Die werden vor Gott nach den Werken bekommen. Und wer kann da auf irgendwas setzen? Wer kann auf irgendwas dann hoffen? Niemand. Jetzt liest mal mit mir weiter. Euch aber, sage ich, die übrigen in Thyatira, jetzt kommt. Jetzt ist die Rede von wem? von dem Rest. Das ist ein herrliches Thema, der sogenannte Überrest in der Bibel, der Überrest Gottes. Wen spricht er jetzt an? Jetzt geht es um die Gläubigen. Und woran erkennt man die Gläubigen? Woher weiß man, dass die wirklich seine sind? Schaut mal, was da steht. Allen, die diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben. So, woran erkennt man, dass die Kinder Gottes sind? Nicht nach den Werken beurteilt werden. Die haben diese Lehre nicht. Welche Lehre nicht? Dass sie ihr Heil von diesen Dingen abhängig machen. Ihr Glück von diesen Dingen abhängig machen. Die haben diese Lehre nicht. Die haben nicht sogenannte tiefe Erkenntnis des Satans, was dir wirklich Freude bereitet. Schaut mal, was die haben. Erstens, ich werfe keine andere Last auf euch. Erste gute Nachricht. Ist das nicht genial? Was Jesus damit sagt ist, diesen Kampf, der ist schwer genug. Ich werde dich nicht noch mehr versuchen. Ich werde dich nicht noch mehr auflegen, als du zu tragen hast. Jesus weiß ganz genau, wie viel wir tragen können. Das ist es hier. Ich werde dich nicht über deine Kräfte versuchen. Wisst ihr warum? Weil wenn er es tun würde, dann würden wir fallen. Dann würden wir verloren gehen. Das ist Schutz. Er schützt sein Rest. Er schützt die Seinen. Er gibt nicht darüber hinaus über, ich werde dir nicht mehr auflegen. Ist das gut? Wenn ihr etwas leidet, dann habt ihr diesen Trost. Dann hat er es euch gegeben. Aber er sagt, ich gebe dir das, dir, Anne, traut dir gerade das zu. Ich weiß das. Einem anderen traut etwas anderes zu. Aber jedem seinem Leben und er weiß, was er. Und er sagt, aber das andere dir nicht. Dafür muss ein anderer etwas sagen, aber das andere von ihnen nicht. Jeder hat sein Päckchen von ihm. Und mit William McDonald will ich sagen, mit jedem Päckchen sind es versteckte Verheißungen Gottes. Versteckte Segnungen Gottes sind darin. Also, ich finde das Erste echt herrlich. Ihr wird keine andere Last auf euch. Diese Last genügt. Dann zweitens, jetzt kommt's, Freunde. Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. So, das Einzige, was Jesus von ihnen möchte, ist, haltet fest, was ihr habt. Was sagt er nicht? Holt euch das mal. Erarbeitet euch das. Versteht ihr? Er redet von etwas, das sie schon haben. Und jetzt ist, was haben sie? Was haben sie? Lest mit mir, das steht drin. Was sollen sie bewahren? Achtet darauf, das ist so gut. Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über und so weiter. Was sollen sie festhalten? Was haben sie? Was sollen sie bewahren? Welche Werke? Oh, bis dahin war die Rede, ich kenne deine Werke, ich kenne deine Werke, es wird gegeben nach deinen Werken. Und zu dem Überrest sagt er was? Bewahre nicht deine Werke, sondern meine Werke. Von welchen Werken ist hier die Rede? Werk Jesu, richtig? Werk der Erlösung. Das Werk des Sieges über Sünde, Tod und Teufel und das Werk seiner Herrschaft. Jesus sagt, halte fest, was ich getan habe, nicht was du getan hast. Das ist das Evangelium. Er sagt, ich lege dir keine andere Last auf, du musst nur eins tun. Halte fest, was du von mir bekommen hast. Lass dich nicht davon abbringen von anderen Dingen. Bewahre nämlich meinen Sieg, meinen Frieden, meine Gerechtigkeit, meine Vergebung, meine Sicherheit. Versteht ihr? Nicht die Sicherheit der Welt, nicht den Frieden der Welt, nicht die Gerechtigkeit der Welt, nicht die Gerechtigkeit des Sozialstaates und was weiß ich, bewahr meins. Das ist das Geheimnis. Und das sagt Jesus, bewahre, was ich dir gegeben habe, nicht was du machen musst. Versteht ihr? Hier ist nicht die Rede von Werken. Ich werde euch geben nach euren Werken. Ja, nach welchen Werken? Nach den bösen Werken, von denen, die ihre Hoffnung nicht auf Jesus gesetzt haben. Die geistig Ehebruch betrieben haben, indem sie einen anderen Retter hatten. Und sei es der Retter Geld, sei es der Retter Ehepartner, sei es der Retter Punkt, 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 Punkt. Sucht euch aus. Wenn sie ihre Hoffnung nicht allein auf Jesus gesetzt haben und von daher wie Ahab sich verkauft haben und es sei denn, sie haben Buße getan und haben etwas geschenkt bekommen und sollen das bewahren. Könnt ihr mir folgen? Ich finde es so herrlich, ich werde keine andere Last auf dich werfen, doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Bis ich komme. Bis zur Wiederkunft. Alle Stellen stehen hier ab Matthäus 24, wo es heißt, wer aushat bis ans Ende. Wir haben uns über die letzten Dinge in Petrusbrief wieder vieles darüber angehört, was es bedeutet, bis er kommt. Aber Jesus sagt, bis ich komme, bitte lass dich nicht davon abbringen, dass ich dir genüge. Lass dir an meiner Gnade genügen. Fertig. Gehen wir weiter. Dann heißt es, jetzt kommt eine Verheißung. Ich habe gar nicht hier, schaut mal. Also, die Buße hatten wir. Wer überwindet, wer ein Ohr hat. Gucken wir uns jetzt das an. Die Verheißung. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt. Ich liebe das. Ich muss das trotzdem mal sagen, weil ich muss sicher sehen, ich habe es mir was gesagt. Meine Werke bis ans Ende bewahrt. Nicht seine. Seht ihr den Trost, der darin ist? Nicht, dass ich halte bis zum Ende. Jesus, guck mal, hab genug Werke getan, jetzt kannst du kommen, jetzt habe ich alles gemacht. Nein, nein. Halte fest, was ich ein für alle Mal getan habe. Das will ich, mehr nicht. Oh, wer das begreift, glückselig ist der. Und dann sagt er, was ist die Verheißung? Dem werde ich Macht über die Nationen geben. Und er wird sie hüten mit einem eisernen Stab, wie Töpfe Gefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe und werde ihm den Morgenstern geben. Ich sage eine Sache und dann werde ich euch entlassen, weil wenn ich das jetzt wieder schnell durchrenne, wäre schade, weil da steckt eine Menge. Allein der Morgenstern ist schon genial. Und der eiserne Stab, das hat es auch in sich. Ich will euch so viel sagen, um die Beziehung zueinander zu schaffen. Schaut mal. Jesus stellt sich am Anfang vor als der, der alles sieht und der alles unter seine Füße bringt. Das heißt, er ist der Herrscher, richtig? Er ist der wahre Herrscher. Er ist der wahre König. Auf den sollen wir unsere Hoffnung setzen, von dem bekommen wir alles. Jetzt sagt er, wer auf mich setzt und wer mein Werk bewahrt, wisst ihr, was er bekommt? Meine Herrschaft. Das hat was mit dem Zepter und das hat was mit diesem Morgenstern zu tun. Er kriegt meine Herrschaft. Und wisst ihr was? Nicht nur, er kriegt es von mir, sondern also er kriegt einen Teil, was ich tue, sondern er wird selbst mit mir herrschen. Und jetzt über was? Über wen? Was steht hier? Über die Nation. Warum? Worauf hat man sonst seine Hoffnung gesetzt? Den Frieden, Ahab, all das. Auf Menschen, auf die Nation, auf ihre Könige, auf die Leistung, nicht auf den Herrn. Er sagt, Jesus verspricht, ich fasse mal kurz zusammen, wenn ihr auf mich euch verlasst und von mir alles erwartet und das bewahrt, was ich getan habe, dann braucht ihr sie nicht. Ihr wisst, ihr werdet über sie herrschen. Es ist nicht so, dass ihr auf sie angewiesen seid. Ihr seid die Herrscher von ihnen. Schon ein Unterschied, gell? Nicht so, sie brauchen euch. Nee, nicht so, ihr braucht sie, sondern sie brauchen euch. Das ist eine komplett andere Perspektive. Wisst ihr, wer ihr dann seid? Ihr werdet mitherrschen. Das hat was mit dem Morgenstern, das hat was mit diesem eisernen Stab zu tun. Aber so beginnt er mit dieser Verheißung, ich sehe alles und bringe alles unter seine Herrschaft. Dann sagt er, wer überwindet, müssen wir uns auch mal kurz anschauen dann, wer überwindet, der wird mit mir herrschen über all das. Über all das. Er wird. Und so schließt sich das auch die Begrüßung, die Vorstellung Jesu mit der Verheißung. Sie hängen miteinander zusammen. In dem Fall mit der Herrschaft, mit seiner Herrschaft. Und diese, seine Herrschaft, gilt anzunehmen, zu bewahren. Wenn man sie geschenkt bekommen hat, wenn man sie bekommen hat, sein Werk Jesu gilt zu bewahren. Merkt ihr, ich hoffe, merkt ihr, hier geht es gar nicht so sehr, wir dürfen das nicht tun, wir dürfen das nicht tun. Die Böse verführt uns dann irgendwelche Diskos zu gehen, irgendwelche Freudenhäuser zu gehen, Oh nein, und die anderen sagen, hey, habe ich kein Problem damit. Darum geht es hier nicht. Die Verführung ist auf einer geistlichen Ebene. Und die Verführung ist, dass wir unsere Sicherheit auf andere Dinge setzen. Und es sei denn sogar auf Religion. Wenn ich diese Dinge tue oder nicht tue. Wenn ich das schaue oder nicht schaue. Wenn ich das esse, nicht esse. Wenn ich mich so anziehe, nicht anziehe. Oh, dann. Und dann kommt die Verführung. Oh, zieh keinen Rock an. Oh, böse. Oh, schau nicht diesen Film an. Oh, esse nicht dieses Fleisch. Und dann denkt man, oh nein. Das ist Welt. Versteht ihr? Welt. Nein. Die Bibel sagt, wir sind diesen Dingen gestorben. Was jucken sie uns, obwohl wir essen, nicht trinken, schauen, nicht schauen. Wir sind diesen Dingen gestorben. Wir unterwerfen uns nicht mehr unter sie. Darum kann es niemals das sein. Hier geht es um geistlichen Ehebruch. Geistlicher Ehebruch ist das, wenn wir unsere Heilsgewissheit auf etwas anderes setzen als auf das Werk Jesu. Das ist geistlicher Ehebruch. Wenn ich sage, Jesus, ja, aber ich brauche noch ein bisschen Gerechtigkeit durch mein Handeln. Das ist geistlicher Ehebruch. Jesus, ja, aber ich brauche doch noch etwas Disziplin, um mich im Alltag in Griff zu halten. Jesus, ja, aber ich brauche noch etwas Psychologie, um mit meinen Kindern fertig zu werden. Jesus, ja, aber ich brauche noch etwas Wirtschaft, um finanziell abgesichert zu sein. Jesus, ja, aber ich brauche noch. Wenn in dem Moment, wenn wir sagen, wir brauchen etwas mehr, dann begehen wir Ehebruch. In dem Sinne, Unzucht, wir verlassen uns auf etwas anderes. Versteht ihr? Ich sage es nochmal zum Schluss. Es geht nicht darum, dass wir sündigen. Es geht darum, dass wenn ich meine Gewissheit auf etwas anderes setze. Versteht ihr, was ich meine? Gewissheit, des Glaubens Gewissheit. Wenn Jesus kommt, bin ich dabei oder nicht? Worauf setzt du? Worauf setzt du deine Hoffnung? Ich werde das euch zeigen nächstes Mal in Sardes. Wir kommen zu diesen geistlichen Toten. Und das ist so wichtig, dass wir da genau, weil da wird es nochmal klar. Es wird immer klarer, um was es da eigentlich wirklich geht. Um was es da wirklich geht. Wir werden, wie gesagt, Morgenstern noch einmal anschauen. Das sage ich jetzt, weil ich werde in 2 Wochen nochmal schauen, wo ich stehen war, geblieben war, damit ich es weiß. Also wir gucken uns den Morgenstern an, dann die Zepter. Und dann gehen wir zu Sardes. Und ich freue mich schon darauf. Ich möchte beten. Und Jesus, dich bitten, vom ganzen Herzen, dass diese herrliche Lektion, die wir heute gelernt haben aus deinem Wort, Herr, uns nicht verführen zu lassen, unsere Hoffnung auf etwas anderes zu setzen. Uns dieser Isabel nicht anschließen, ihre Lehren nicht zu glauben, die letztendlich aber alle vom Satan kommen. Aus den Tiefen des Satans kommen sie. Uns von dir abzubringen und von deinem Werk abzubringen. Danke, Herr, dass dein Werk genügt und dass wir in diesem ruhen. Und ich danke dir, Herr, dass du uns keine andere Last mehr auflegen wirst, als die Last, nämlich dieses Werk zu bewahren. Das ist die einzige Last, dieses Werk zu bewahren. Ich danke dir dafür, dass selbst diese Last leicht ist, weil du selbst gesagt hast, wer zu dir kommt und dein Joch nimmt, diese Last ist leicht. Ich danke dir dafür. Und ich bitte dich, Herr, bestätige es durch deinen Geist in unseren Herzen und lass es zum Glauben und zur Freude und zur Hoffnung werden. Entlass uns in deinem Namen. Amen.